Mein Name ist Sandra Ganz.
Mein Name ist Susa Klemm.
Willkommen zum Podcast Superwoman im Flow zur Fülle.
Der Podcast, der dir zeigt, dass das, was eine erfolgreiche Unternehmerin erreichen kann, auch für dich möglich ist. Ja, hallo, herzlich willkommen, Daniela Götte, Business- und Money-Coach. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank. Ich danke euch, dass ich hier sein darf und ja, ich freue mich schon.
Ja, ich habe dich jetzt als Money- und Business-Coach vorgestellt. Möchtest du noch dazu was erzählen, was du genau machst?
Ja, das mache ich sehr, 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 sehr gerne, weil das ja tatsächlich jetzt so ist, gerade so im Online-Business, dass Money-Coaching immer ganz häufig mit Mindset-Coaching gleichgesetzt wird. Das mache ich auch, aber das ist bei mir nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil ich es tatsächlich von der anderen Seite her betrachte, im ganz klassischen, im ursprünglichen Sinne. Ich bin nämlich Ökonomin mit Schwerpunkt Unternehmensaufbau und Businessplanung. Und Businessplan ist quasi ein Teil, sage ich mal, schon meines Unternehmenskonzeptes, mit denen ich anderen Menschen auch schon dabei behilflich sein kann, dass sie wiederum selbst Gelder für ihr Business generieren können. Dreh- und Angelpunkt ist ganz häufig, ob das die Agentur für Arbeit ist, die KfW, Business Angels, Crowdfunding, egal was, ist Dreh- und Angelpunkt ist ja immer der Businessplan. Das ist aber nur die Theorie. Dann ist ein weiterer Teil meiner Arbeit, dass ich eben das in die Praxis umsetze und selber coache. Das habe ich tatsächlich auch eben gelernt. Und seit 2012 mache ich genau meistens immer diese Kombination, dass wir erst schaut, wie können wir die ganzen Sachen finanzieren und im späteren Teil dann im Business-Coaching, wie kann man es erfolgreich umsetzen?
Was ist der Nummer eins Grund, der Frauen davon abhält, einen Businessplan zu machen, um dann auch Erfolg zu haben?
Das ist eine super Frage. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Daraus ergibt sich letztendlich auch das, was ich auch jetzt noch an aktuellen Projekten mache. Letztendlich immer die eigenen Grenzen im Kopf, immer das eigene Verständnis davon, dass man von Zahlen keine Ahnung hätte, was nicht stimmt, dass man von Geld oder Finanzen wenig Ahnung hätte und das lieber abgibt. Das ist dann immer so eine Kombination von mehreren Dingen, aber das sind meistens so die Hauptgründe. Und mein Bestreben ist mit meiner Arbeit, ich werde jetzt nämlich auch demnächst ein Finanzmagazin für die Frau an den Markt bringen, ja. Ist denn wirklich finanzielle Bildung. Das heißt, sich schon frühzeitig mit den eigenen Geldangelegenheiten, so nenne ich das immer, sich zu beschäftigen. Es muss ja noch gar nicht mal im Business sein, sondern allgemein, auch zu Hause. Ja? Wenn man in einer Partnerschaft lebt oder alleine oder egal wie, Geldangelegenheiten sind einfach immer wichtig. Und dann natürlich später, wenn man sich mal tatsächlich selbstständig machen möchte, dann darf man das in die Hand nehmen. Die Finanzen, die gehören dazu. Es geht nicht nur um das fachliche Wissen, sondern es geht auch um das unternehmerische Wissen und unternehmerische Know-how. Und da gehört das Geld, die Finanzen einfach mit rein.
Glaubst du, dass Frauen zwar auf der einen Seite Geld verdienen wollen, ein erfolgreiches Business wollen und gleichzeitig Angst davor haben, vor Geld im Allgemeinen?
Ja. Das ist so. Also ich habe ja so ein Forschergen. Ich wollte ja auch immer zu diesem Thema promovieren. Dann habe es auch schon angefangen. Und das habe ich zweimal auch schon gemacht und habe dazu, aus dieser Fragestellung ist auch ein Buch entstanden. Und genau das ist eigentlich immer der Punkt. Die Angst letztendlich vor diesen ganzen Dingen. Sie wollen einerseits sehr viel Geld verdienen, streben das auch an. Und auf der anderen Seite haben sie so viel Angst, dass sie selber nie in ihre Größe reinkommen. Das Potenzial, was in den meisten Frauen drinsteckt, kommt gar nicht zum Tragen, das kann gar nicht wachsen, weil sie sich selber nicht nur mental, also geistig diese Ketten auferlegen, sondern auch zum Beispiel dadurch, dass sie sich nicht erlauben, zum Beispiel einen Unternehmerkredit, mit dem man ein Business zum Wachsen bringen kann, sage ich mal, zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Für viele Männer ist das völlig normal. Wenn die ein Projekt haben, die gehen dann irgendwo hin, stellen das vor, sagen, hier ist ein Businessplan. Selbst bei der Höhle der Löwen ist, glaube ich, der Männeranteil wahrscheinlich höher, ich weiß es nicht. Aber die gehen da hin und sagen, das und das möchte ich gerne machen. Ja, dafür möchte ich einen Kredit haben, fertig. Das ist bei den Frauen nicht so. Die wagen sich dann noch nicht so ran und 2017 habe ich schon einmal eine Umfrage gemacht bei ganz, ganz vielen Online-Unternehmerinnen. Ich glaube, mehr als 200 haben mitgemacht und da kam raus, dass 80%, jetzt haltet euch fest, 80% gerade mal zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Monat verdienen. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, rein unternehmerisch, eine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Eigentlich nicht, ja? Und jetzt das zweite Projekt, was entstanden ist, ist eben, dass ich geschaut habe, was haben die anderen 20% gemacht, beziehungsweise 1-3%, die es wirklich geschafft haben, ja? Und ich habe dazu 17 Selfmade-Millionärinnen interviewt, wie sie es geschafft haben. Und da war eben auch wieder Dreh- und Angelpunkt. Mindset, also wie stehe ich dazu, die Haltung und dann natürlich das Ausnutzen der Ressourcen, ja? Weil das Mindset ist das eine, aber wir müssen natürlich mit dem Mindset diese Ressourcen, die wir haben, umsetzen. Sonst nützt auch das beste Mindset-Training nichts.
Ja, sehen das viele Frauen einfach nicht oder wollen sie das nicht sehen? Dass halt doch zum Businessaufbau auch Struktur gehört, auch ein gewisses Wissen über Finanzen?
Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das 80% der Frauen wissen, aber ich weiß auch, oder ich bin mir ganz sicher, dass auch 80% der Frauen diesen Teil sehr gerne verdrängen. Sehr viele sind spirituell unterwegs und sie warten dann immer noch auf etwas, wo es mit Leichtigkeit immer einhergeht. Und das findet aber meistens nicht statt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es mal zu erklären. Ich nenne das immer den Prozess der Intronisierung. Früher wurde ja, wenn ein Mensch, sage ich mal, ein Land regiert hat, intronisiert mit einer Krönung, mit einer Zeremonie. Nehmen wir mal zum Beispiel Elisabeth an. Elisabeth hat das Komplette, was damit verbunden war, angenommen. Die schönen Seiten und auch die unangenehmen Seiten. Sie hat sich ihrer Aufgabe komplett verschrieben. Wenn wir ein eigenes Business machen, ist das nichts anderes, als dass wir uns und dem Business verschreiben. Man kann dann aber nicht nur die schönen Seiten annehmen, das heißt Kunden kommen von alleine und wir verdienen viel Geld, sondern wir müssen auch die anderen Dinge annehmen, die vielleicht nicht so leicht fallen. Entscheidungen treffen, mal mit Risiko leben und diesen ganzen Dingen. Und der Prozess, bis die Frauen das annehmen, diese Dualität, eben diese unschönen Dinge, das dauert sehr, sehr lange, weil ganz viele Frauen einfach der Meinung sind, es geht gänzlich ohne. Nein. Alles auf der Welt ist Dualität, sondern es besteht darum, dass man einen Einklang findet. Das ist das. Nicht, dass es gänzlich weg ist oder wir versuchen durch Manifestation alles wegzuzaubern und Leichtigkeit irgendwie aufzubringen. Das geht nicht. Man kann doch nur eine Leichtigkeit nur erleben, wenn man doch weiß, was schwere ist. Wie soll man das sonst einschätzen können? Man weiß, was Liebe ist, wenn man mal ohne Liebe gelebt hat. So gehört das dann eben bei dem Unternehmertum auch dazu. Das zu werden, rein bürokratisch, das ist ganz schnell. Innerhalb von einer Woche kann man eine GmbH gegründet haben oder egal wie auch immer. Aber dann als Mensch da reinzuwachsen, das dauert schon mal sehr viel länger. Und am Geld zeigt es sich einfach immer.
Ich denke, das mit der Leichtigkeit, sehe ich so wie du. Aber ich würde es trotzdem so bezeichnen, dass es leicht ist, wenn man das mit Leidenschaft macht. Also wenn man so voll dahinter ist. Das ist ja eben das Mindset-Ding. Das kann man als leicht oder schwer betrachten, je nachdem, wie man dahinter steht, oder?
Da gebe ich dir auch recht. Es sind kleine, feine Nuancen, würde ich immer so sagen. Also Leichtigkeit zeigt sich ja in vielen Dingen. Natürlich fällt es uns leichter, wenn wir etwas machen, was wir mit Leidenschaft erfüllen. Das ist ja ganz klar gar keine Frage. Dann fühlen sich manche Aufgaben ja auch gar nicht mehr wie Arbeit an, sondern macht man so. Was aber nicht ausschließt, dass es nicht auch mal schwerere Phasen geben kann.
Ja, natürlich.
Das ist ja so das, was ganz viele dann am liebsten gar nicht hätten oder immer am liebsten ausblenden würden. Der überwiegende Teil geht einfach leicht, weil man vieles mit einer ganz anderen Energie auch ausfüllt. Was aber nicht heißt, dass es per se nichts anderes mehr gibt. Das ist ja nicht so. Auch bei den Interviews mit den Selfmade-Millionären kam das immer raus. Es ist einfach, es ist und bleibt wellenartig. Ein Auf und ein Ab, ja? Vom Kontostand.
Ich hatte heute gerade in einem Buch gelesen von Vishen Lakhiani und er beschreibt das auch genauso, wie du gesagt hast, dass den meisten Leuten ist Sicherheit am wichtigsten und dann geht's hoch und dann stagniert es. Und gerade bei Unternehmerinnen ist es so, dass ein anderer Geist ist und dass es dann hochgeht und dann wieder runter und dann aber wieder höher und wieder runter und dass es eben genau dazugehört, dass es dieses Risiko ist oder dieses Spannungsfeld oder wie man es auch bezeichnen soll. Ist denn dein Buch schon raus, Dani?
Welches Buch meinst du? Das mit den Self-Made-Millionärinnen?
Ja.
Das kommt jetzt nächsten Monat raus. Es ist in der Endphase.
Bin schon gespannt.
Das ist auch ganz toll. Also das ist wirklich schön, weil das ist sehr, sehr ehrlich, sehr pur und authentisch. Weil wir haben dann ja auch einen Zoom aufgezeichnet. Manche Interviews waren 2 Stunden. Also wir haben wirklich über tiefe Themen gesprochen, nicht nur oberflächlich, sondern eben auch über Themen, wo, sag ich mal, über die man erstmal nicht so spricht. Aber es ist wirklich ein wichtiger Beitrag. Deswegen haben die Frauen auch gesagt, sie sind auf jeden Fall mit dabei, um immer aufzuzeigen, dass es bei ihnen auch einmal alles andere als leicht war. Es geht irgendwann leichter und noch schöner. Aber wie gesagt, Leichtigkeit kann man ja erst dann schätzen und würdigen und erleben, wenn man auch weiß, wie das Gegenteil ist. Ja, und das zeigt dieses Buch auch wirklich ganz deutlich auf.
Ja, ich bin schon sehr neugierig drauf. Wie viele Frauen hast du interviewt?
17 insgesamt.
Oh, wow.
Aus Deutschland oder ja, die meisten kommen aus Deutschland und Amerika.
Dann auch englischsprachig? Wird das übersetzt?
Das kann gut möglich sein. Warum nicht? Wenn es jetzt so ausgesprochen ist, ist es schon mal im Feld.
Ja.
Glaubst du, dass die Mentalität, die Frauen haben, eine Rolle spielt dabei, wie leicht das es geht, den gewünschten Erfolg zu haben? Sprich, siehst du einen Unterschied zwischen der Mentalität, die zum Beispiel Amerikanerinnen haben oder deutsche Frauen?
Ja, also alle, ich glaube, aber das ist jetzt, glaube ich, für alle Menschen, alle haben dieselben Ängste, Zweifel und Hindernisse und Widerstände in sich. Aber die Frage ist tatsächlich, wie wir in den unterschiedlichsten Kulturkreisen damit umgehen. Und da tun wir uns hier in diesen deutschsprachigen Kreisen doch noch sehr, sehr schwer. Das zeigt ihm einfach der Umgang zum Beispiel mit dem Scheitern. In Amerika wird man abgefeiert. Da gibt es, auch hier gibt es Fuck-Up-Nights, so heißt das. Ja, dass man wirklich mal das Scheitern einmal richtig feiert, weil das dazugehört, weil man ja davon ausgeht, dass man die Fehler, die man gemacht hat, ja nicht mehr macht, ja. Und dass es einfach ein Erfahrungswert ist. Haken dran, fertig. Und hier in Deutschland ist es so, wenn man einmal gescheitert ist, dann ist man gleich eine gescheiterte Person, komplett, gänzlich. Das heißt, Scheitern in persona, nicht das Projekt, das Business, sondern man ist gleich als ganze Person gescheitert. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schade. Und das wollen die meisten vermeiden, weil das natürlich auch mit Schmerz zu tun hat, eben auch mit so einem, sag ich mal, gebrandmarkt sein. Du bist ja schon gescheitert und was soll das noch irgendwie werden? Und damit, sag ich mal, sind sehr viele übervorsichtig. Und durch dieses übervorsichtig sein, also insbesondere bei Frauen ist das eben so, dass ganz viele Dinge einfach sich nie entfalten können. Nicht in der Größe, in der es eigentlich wahrhaftig da wäre.
Die Angst vor dem Scheitern, die hat ja oft auch damit zu tun, dass die anderen oder man selbst denkt, die anderen würden einem dann als Versager oder du kannst es einfach nicht sehen. Was sagst du den Frauen oder was gibst du denen für einen Tipp, um besser mit dieser Angst vor Kritik oder der Meinung von anderen umzugehen?
Eigentlich ist immer das Allerbeste, wenn man sagt, wenn man komplett bei sich selber bleibt. Die meisten projizieren ja einfach vieles im Außen. Das heißt, wenn die Meinung anderer Menschen sehr, sehr wichtig ist, dann sucht man dort Anerkennung, Bestätigung, von mir aus Liebe, Zugehörigkeit oder was auch immer. Und dann sage ich einfach wirklich immer, das hat auch was mit Training zu tun, immer bei sich zu bleiben. Was möchte ich? Worum geht es mir eigentlich? Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit sich abgrenzen, mit gesunden Abgrenzen und einfach lernen, bei sich zu bleiben und für sich zu gehen und für sich zu stehen. Weil wir Frauen haben ja auch eigentlich schon ganz früh in der Erziehung gelernt, auch im Kindergarten oder wo, sehr viel Kompromisse einzugehen, immer gut zu den anderen zu sein, immer klein beizugeben. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses auch aufopfern manchmal. Und das kann bis zu einem gewissen Maß und Grad auch gut sein. Also ich bin auch Mama, ich kenne ganz, ganz viele Dinge auch, aber wir übertreiben es manchmal. Und dann ist es nicht mehr gut. Dann fühlt es sich auch nicht mehr stimmig an. Und dann wird es Zeit zu sagen, ne? Die Ängste, die da sind, sind wirklich meistens ja immer nur in dem Kopf. Weil das ist wirklich so, in dem Moment, wie soll ich mal so sagen, das ist jetzt so ein bisschen angewandte Psychologie. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Person immer gibt, immer gibt, immer gibt, mindert das sogar eigentlich ihren Wert, weil sie ist mit Selbstverständlichkeit da. Wenn diese Person dann sagt, hör mal, mache ich jetzt nicht mehr, bekommt sie auf einmal eine ganz andere Wertigkeit. Ja, weil die Zeit, die man dann vielleicht mit der Person verbringt, eine andere Qualität hat. Und deswegen kann ich nur sagen, den Ängsten stehen auch immer positive Dinge gegenüber. Und man muss einfach mal eine andere Perspektive einnehmen und das sich auch einfach mal wagen und auch trauen. Aber das ist tatsächlich so. In dem Moment, wenn man sich mal ein bisschen zurückzieht und dann zurückzieht, dann wird es einfach, dann kommt eine andere Qualität da rein, eine andere Wertigkeit.
Da kommen ja häufig, vor allem bei Müttern, dann Schuldgefühle auf. Hast du da einen Tipp, wie sie leichter damit umgehen? Weil es fällt denen ja vielleicht einfacher, den Freunden oder der Familie im großen Sinn zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht, ich schaue jetzt für mich. Aber sie haben, oder es fällt ihnen schwerer, das mit den eigenen Kindern zu tun.
Ja, habe ich auch, weil ich viele Jahre mit meinen 3 Kindern auch alleine selbstständig war. Natürlich hat man da manchmal Gewissensbisse, aber die Frage ist auch mal, wie organisiere ich das? Sag mal, ich bin da komplett sehr strukturiert, auch vom Zeitmanagement her wirklich komplett eingeteilt. Und das andere ist natürlich, wie geht man damit um? Also ich habe gesagt, ihr lieben Kinder, ich kann hier zu Hause arbeiten. Das ist ein Geschenk für uns alle. Aber ich muss dann eben auch arbeiten. Also müssen wir dann irgendwie dann eben auch, sag ich mal, unseren Weg finden. Und ich weiß noch, da war mein Sohn 14 Jahre alt und der ist größer als ich, bin 1,60 Meter, der ist schon fast 1,80 Meter. Legte dann so seinen Arm auch um mich drumherum und sagte dann, Mama, ich bin unglaublich stolz auf dich, du hast alles richtig gemacht. Das war für mich so der Moment, wo ich so dachte, ja, es war nicht immer leicht, es war auch nicht immer schön, ja, aber ich stehe für das, ja, was ich immer sage, was ich mir immer wünsche und was ich predige auch manchmal, ja, da, genau das ist es, dafür stehe ich und ja, ich kann nur sagen, die Kinder, die sehen das auch. Man muss dann keine Gewissensbisse haben, weil auch wenn man Mama ist, so ist man ja trotzdem immer noch ein eigenständiger Mensch. Wenn man sich dann gänzlich nur für die anderen aufgibt, ist das schön, ich kenne das auch, aber ein gewisses Maß kann nur gesund sein.
Man ist ja auch ein gutes Vorbild dann, wenn man zeigt, dass man für sich selbst einsteht, ne? Das gehört ja auch zum guten Muttersein dazu.
Das gehört auch dazu, genau das ist es. Meine Kinder sind gänzlich begeistert davon, dass ich Unternehmerin bin. Sie kennen auch Zeiten, wo es manchmal schwierig ist oder wo ich was zu tun habe. Und auf der anderen Seite finden sie es total klasse, dass ich einfach immer da bin. Ich kann dann kochen, spontan irgendwie, ich kann mir das ein bisschen einteilen. Wenn ich zoome, sie wissen das, mich stört es auch nicht, wenn meine Kinder hier mit dann rumlaufen und alles, das gehört mir dazu. Das finde ich total klasse, ja? Also das finde ich einfach schön. Genau, und ich glaube dann, wenn man da auch mal offen darüber spricht und die Kinder wissen ja, dass man einer Arbeit irgendwann mal nachgeht, das gehört dann auch so dazu, dann ist es das Normalste der Welt. Und wie gesagt, meine Kinder sind begeistert und werden das bestimmt später, früher oder später auch mal machen.
Da gehört ja auch die Ansicht dazu, also als Frau selbst, dass man sich wirklich klar macht, dass wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dann hat das ja schlussendlich auch einen positiven Effekt auf die Kinder.
Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist eben so die Frage, ja, wie reflektiert ist man dann oder wie ehrlich ist man dann zu sich selber, ja? Wie gesagt, die einen machen dann Kompromisse, sag ich mal, für die anderen. Und die anderen sind eben sehr ehrlich zu sich selbst und sagen, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist es das, ist es nicht. Da bin ich jetzt nicht in Selbstliebe und Selbstfürsorge zu mir.
Geht ihr dann auch wieder in die Richtung, was halten die anderen von dem, was ich tue oder wie ich es tue?
Wir Frauen leben, also auch gerade dann, wenn wir Kinder bekommen, wir leben extremst im Außen. Wie macht die's? Wie sehen die mich vielleicht? Wir machen unglaublich viel. Mhm. Also ich glaube, ich hätte fast behauptet, bis zum, also nicht 35, 36. Lebensjahr. Bis wir dann so anfangen, mal selbst zu hinterfragen, okay, was mache ich da eigentlich? Aber bis dahin, so war es bei mir auch, lebte ich viel im Außen. Titel, Namen, Thesen, wie wird das da so angenommen? Ja, ist wirklich so, ja. Also ich war dann auch wie so ein bisschen auf so einem Ego-Trip. Fand ich total toll, dass ich viele Kinder hatte. Und gleichzeitig dann noch, wie gesagt, den MBA gemacht habe und gerne promovieren wollte, einen Haushalt. Und alle haben gesagt, wow, super. Und innen drin habe ich manchmal so gedacht, so, also glücklich ist es nicht. Ja, ich habe dann viel für die anderen gelebt, aber nicht für mich.
Und ab welchem Punkt hat sich das geändert? War das ein Wachsen oder war das wie so ein Erwachen, wo du gedacht hast, das sollte ich drehen?
Also das war bei mir auf jeden Fall ein etwas längerer Prozess. Das war mit der Fragestellung geknüpft, eigentlich, was wollte ich in meinem Leben eigentlich erreichen? Und mache ich das, was ich jetzt gerade mache? Kommt das dem nahe? Ist das so? Und ich hatte ja, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wir Unternehmerinnen nicht sicherheitsliebend immer unbedingt sind, sondern viel nach Freiheit und Unabhängigkeit streben. Und das ist so etwas, was mir wichtig ist. Und auch Selbstbestimmtheit. Und ich war nicht selbstbestimmt, in vieler Hinsicht gar nicht selbstbestimmt. Und Freiheit und Unabhängigkeit war schon im gewissen Umfang da, aber nicht so, boah, wie ich eigentlich bin. Ich war immer sehr angepasst. Und dann habe ich so gedacht, so, fühlt sich das stimmig an? Und ich habe mir ein Jahr, also 12 Monate für mich Zeit gegeben, um wirklich selber mal zu reflektieren, wie ist es da, habe ich jetzt eine Sinnkrise? Ich habe auch mit meinem damaligen Partner darüber gesprochen, habe ich irgendwie eine Sinnkrise oder dann eben auch nicht? Und habe dann eben für mich festgestellt, mir hat es an materiellen Dingen nicht gefehlt. Geld, Luxus oder so solchen Dingen überhaupt gar nicht. Aber ich war nicht ich. Also ich war nicht ich. Ich habe nicht die Dinge gemacht, die eigentlich zu mir passen, die ich eigentlich gerne machen möchte, auf die Art und Weise, wie ich sie gerne machen möchte. Ich war einfach zu sehr angepasst und zu sehr in diesem Rollendasein, in den ich mich selber rein, ich habe mich ja selber in diese Rolle reinbegeben. Dann letztendlich gefangen.
War das eine Rolle, die du dir selber gesucht hast, so eine Identität, so möchte ich sein? Aber irgendwann hast du gemerkt, diese Identität, die du erreicht hast, ist gar nicht die, die du sein willst und hast dir eine neue Identität erschaffen? Kann man das so beschreiben?
Nein, eine neue Identität nicht, sondern ich glaube, in jungen Jahren strebt man vielleicht manchmal nach Dingen, ohne vielleicht selber zu wissen, okay, wer bin ich jetzt? Ich selber jetzt. Natürlich hat man einen Ich-Sinn, gar keine Frage. Aber eben mit dem habe ich das jetzt wirklich für mich immer so gemacht, sondern wir sind viel umgezogen, wir haben Kinder bekommen, ich habe viel für die Familie gemacht, viel für die Kinder gemacht, aber ich für mich nicht. 15 Jahre lang gar nicht, überhaupt nicht. Und dann so die Frage, wo bin ich denn geblieben auf der ganzen Strecke? Wo bin ich als Dani geblieben? Die Facetten, die mich als Person ausmachen und nicht als Mama und auch nicht als Ehefrau, sondern mich als Dani, als Person. Ja, und das ist eben ganz häufig ist das eben so. Und da fangen dann eben viel dann die Frauen an, auch irgendwann mal zu sagen, ja, da denken sie um oder wollen es jetzt eben auch einfach anders haben.
Hat dieses Umdenken, um noch kurz auf das Anfangsthema vom Businessplan zurückzukommen, auch damit zu tun, dass diese Frauen so Angst davor haben oder gar nicht erst darüber nachdenken, einen Businessplan zu erstellen, weil sie denken, das würde sie irgendwie festlegen, etwas Bestimmtes zu tun, ohne sich eigentlich bewusst zu sein, dass der Businessplan ja auch dafür da ist, dass du ja genau damit ein Tool hast, mit dem du ein Business aufbauen kannst, wie du es willst, sodass es zu dir und deinem Leben passt.
Das ist den meisten nicht bewusst oder die meisten haben Angst davor, vor den Konsequenzen, was daraus entstehen könnte, weil sie schon ahnen, wenn sie dann für sich gehen und für sich stehen, dass sie in der Welt, die sie sich selbst konstruiert haben, dann nicht mehr so bleiben können. Entweder müsste sich der Raum erweitern, dann müssten dann die Partner mitmachen oder sie müssten dann quasi gehen. Das ist dann eben auch häufig eine Konsequenz. Weil die meisten Frauen, das sind dann ja Muster und Systeme, die man sich ja auch selbst erschaffen hat. Die meisten Frauen passen sich ja sehr an. Ah, das Kind geht in den Kindergarten, also mache ich auch nur 4 Stunden was. Das habe ich ja ganz genau so gemacht. Das war den kompletten System dienlich, aber nicht mir. Und in dem Moment, wenn man sich dann so ein Instrument zulegt, so ein Businessplan, da steht es schwarz auf weiß. Da sind viele Dinge, die sind da geschrieben und die stehen da und die können dann eben auch so sein. Vor, dann einfach in ihre Größe reinzugehen, schon alleine deswegen, weil sie haben Angst davor, was könnte der Partner sagen, was könnte die Familie sagen, was könnten die Freunde sagen, was halten alle davon? Und dann auch noch, wenn es womöglich schief gehen könnte, weil diese Ängste sind ja auch immer noch da und dann sagen sie, nein, dann lieber doch nicht.
Wie fix sind die einzelnen Elemente in einem Businessplan? Sind die variabel? Sind sie wirklich persönlich anpassbar?
Also jeder Businessplan ist individuell. Das ist ein einzigartiges Werk. Natürlich sind die Elemente immer gleich. Es geht immer um Marketing, es geht um die Gründerperson, es geht um den Markt, es geht um den Wettbewerb, den man beleuchtet, die Zahlen. Es geht um ganz, ganz viele Dinge, an denen kann man nichts ändern. Die sind einfach wichtig. Das Angebot zum Beispiel, die Preise, die Produkte, also alles das sind Elemente, die sind immer fix. Aber jeder Businessplan ist so individuell wie die Person, die ihn erstellt. Das ist eben einfach so. Und deswegen ist das so ein sehr wichtiges Tool. Deswegen gibt es dann eben auch Banken, wie zum Beispiel eben auch die KfW, die stützen sich genau auf dieses Papier.
Glaubst du, dass wenn Frauen wirklich bewusst ist, dass sie sich selbst, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, die sie von sich und ihrem eigenen Business haben, tatsächlich verstehen, dass sie diese Dinge in diesen Businessplan einfließen lassen können? Wie will ich denn, dass das Marketing aussieht oder der Verkaufsprozess? Wenn sie das wirklich verstehen, dass sie da weniger Widerstand hätten, einen solchen zu machen?
Ja, das würde ich schon so sagen. Auf jeden Fall.
Was glaubst du, woher kommt der Widerstand, dass sie das nicht anerkennen wollen?
Also natürlich aber auch mit der Erziehung schon. Weil die meisten ist es ja so, dass man ja früh auch Anerziehung bekommt, ach, mit den Finanzen, das ist so kompliziert, geben wir das an andere ab. Alleine schon nur deswegen. Der schriftliche Teil ist es meistens nicht, sondern dann, wenn der Finanzteil. Und aber gerade da liegt dann die Magie drin. Die Magie ist dann ja auch in den Zahlen. Weil die Zahlen spiegeln ja auch den Wert wieder, den Wert der Dienstleistung und im Grunde den Wert der Person, das, was sie dann gibt. Ja?
Liebe Dani, hast du noch einen letzten Tipp, wie wir Frauen diesen Widerstand überwinden können und ja und auch vielleicht einen Kredit aufnehmen, damit wir so richtig als Unternehmerin starten können?
Also ich sage immer, man darf sich täglich mit seinen Geldangelegenheiten beschäftigen. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da drauf schauen, wie sieht es auf dem Konto aus? Der Kontostand ist ein Spiegel, ist da eigentlich der beste Parameter dafür. Wie stehe ich jetzt gerade da? Kümmere ich mich gut um meine Finanzen? Mhm. Und dann nicht nur im Business, sondern dann eben auch wirklich privat. Was geht rein? Was kommt raus? Wofür ist es dann so? Dass man einfach mal ein Gefühl dafür entwickelt. Ja, den Geld, sage ich mal, die Wertigkeit auch wieder gibt, weil wir tun ja immer so, als wenn es nichts wert wäre. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht so. Geld hat ja einen großen Stellenwert. Das ist ja wichtig für uns. Es ist ja essentiell im Leben. Ja, natürlich nicht als Geld an sich, weil von Geld können wir uns nichts kaufen, aber dann eben als Tauschmaterial. Das heißt, den Wert, den wir wiederum von diesem Geld dann eben bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wegen der KfW, da kann ich nur so sagen, alle Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, denen kann ich einfach nur empfehlen, sich wirklich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, woher das Kapital kommt dafür. Sehr viele machen den Fehler, dass sie komplett alles selbst finanzieren wollen. Das braucht nicht nur lange Zeit oder längere Zeit, sondern hat auch den Nachteil, wenn man zum Beispiel dann Freunde und Familie und alle fragt, dass man emotionale Schulden auch aufbaut. Nicht nur finanziell, sondern emotionale Schulden. Man muss sich nämlich denen auch recht gegenüber rechtfertigen, wie auch bei einer Bank. Man muss es schon sagen, so, so und so ist es. Das machen die meisten nicht. Die sagen, ach, wird schon gut gehen, ich habe da wen an der Hand. Dann ist es nicht gut und dann gehen ganze Ehen auseinander. Das ist schlecht. Das ist so, weil da nur die Hälfte der Wahrheit gesagt wird. Bei einer Bank hat man keine emotionalen Schulden. Da kann man finanzielle Schulden haben und die fängt einen auf. Die KfW hat zum Beispiel, die übernimmt 80% oder 90% von dem Kreditrisiko. Die haben da so drei wie so Auffangbecken, mit denen sie das so abfedern können, wenn ein Unternehmen mal in Schwierigkeiten kommt. Wenn man das privat macht, hat man das nicht. Dann hat man das Haus vielleicht weg, Ehekrach, zerstrittene Eltern, Freundschaften. Das ist so, oder? Das ist wirklich die Wahrheit. Deswegen kann ich das nur so sagen, wenn man das machen möchte, dann wirklich auch von vornherein auch da unternehmerisch ranzugehen. Da kann ich nur mit Inbrunst kann ich das nur sagen.
Ja, ich komme ja zu dir, ja. Dani.
Ja, also das ist wirklich so. Das ist unglaublich wichtig, ja.
Und auch wichtig, dass die Frauen das hören und annehmen.
Unbedingt, das kann man gar nicht oft genug sagen.
Ja. Vielen, vielen Dank für deine realistische und begeisterte Weise, über Geld zu reden und Unternehmertum, Dani. Ja, vielen Dank, dass du hier
warst. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.